Guten Abend, liebe Geschwister. Guten Abend, liebe Gäste, die ihr oder sie am Stream sitzt oder später dann auch im Internet bei uns seid. So gut, dass wir Gottesdienst feiern können. Gott dient uns. Wir beginnen heute mit unserer vierteiligen Serie über das Thema Sünde. Der Tim und die Karin und die Christina werden drei Predigten halten und ich mache heute den Aufschlag. Heute gibt es eine programmierte Überlänge. Ich habe gesehen, dass ich nicht mit meiner normalen Predigtlänge durchkomme und ich dachte mir, ich kann mir das mal erlauben, dass ich länger rede. Thema Sünde, aua, Sünde, Igitt. Sünde, ganz übel. Also wenn das kein negativ belegtes Wort ist, ich weiß auch nicht, kann das überhaupt jemand noch verstehen heutzutage? In unserer Ankündigung, wie ihr gesehen habt, kommt das Wort Sünde ja gar nicht vor. Und vielleicht hat da jemand gedacht, what? Wird da etwa Sünde verharmlost? Im Sinn von, naja, ups, passiert halt mal. Shit happens, passt schon. Vielleicht denken andere, naja, ihr seid aber mutig. Vier Predigten über dieses Thema. Echt jetzt? Ist es nicht ein bisschen viel? Also bitte, wir wollen doch in unseren Predigten das Positive betonen. Es soll doch schön sein und angenehm und doch nicht vier Predigten über Sünde. Und andere mögen denken, na endlich. Also man redet ja überhaupt nicht mehr über Sünde heutzutage in unseren weichgespülten Bibelverständnisgemeinden und Wohlfühlevangelium und so weiter. Also höchste Zeit, dass mal wieder Tacheles geredet wird. Also ihr Prediger, gib's ihnen, hau den Lukas. Hoffentlich heißt niemand Lukas hier im Raum. Liebe Freunde, gar nichts von all dem. Aber eins will ich sagen am Anfang dieser Predigtserie. Wir vier haben uns vorgenommen, dass wir in dieser Serie Klartext reden. Klartext heißt, wir möchten so über Sünde sprechen, wie die Bibel über Sünde spricht. Und dabei geht es uns nicht darum, dass ihr da nach dem Gottesdienst gesenkten Hauptes und mit schlechtem Gewissen und Depressionsattacken nach Hause schleicht. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir über Sünde sprechen, dann predigen wir die beste Nachricht der Weltgeschichte. Dann predigen wir über den Weg, der aus den Verstrickungen und Versagen unseres Lebens hinausführt. Der Weg, der hineinführt in die Freiheit der Kinder Gottes. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Sünde, was ist es? Das Wiki-Kinderlexikon fand ich ganz spannend, was da so alles drinsteht. Also ich habe mal im Wiki-Kinderlexikon gelesen, das sagt ganz schlicht, Sünde ist eine Tat, die Gott nicht gefällt. Ja, sicher richtig. Die meisten Zeitgenossen würden sie ähnlich ausdrücken. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Das hebräische Wort für Sünde heißt Kata. Es bedeutet Versagen oder Ziel verfehlen. Sünde ist eben nicht in erster Linie eine Tat, sondern es handelt sich um eine innere Grundhaltung. Und diese innere Haltung führt dazu, dass ein Mensch sein Lebensziel verfehlt. Und wenn das geschieht, dann hat es weitreichende Konsequenzen für die Taten und die Unterlassungen des Menschen. Ich glaube, dass das Lebensziel des Menschen ein Leben in Harmonie mit seinem Schöpfer ist. Und wenn das so ist, dann ist die Frage, welche innere Haltung steht dem im Weg? Und um das zu verstehen, gehen wir miteinander weit zurück an den Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte. Schöpfung, der Garten im Osten von Eden, Sündenfall. Und wir werden sehen heute Abend, dass es bei der Ursünde, den Begriff kennt ihr bestimmt auch, dass es bei der Ursünde im Kern nicht um eine Handlung geht, etwa ums unerlaubte Essen einer Frucht. Das ist völlig äußerlich. Das ist nicht der Punkt. Es geht um eine Haltung. Und die Haltung, und das werden wir sehen heute, diese Haltung ist zweifach. Es ist das Misstrauen gegen Gott und es ist das Sein-Wollen wie Gott. Diese beiden inneren Grundhaltungen führen zur Zielverfehlung. Und bevor ich darüber spreche, möchte ich zunächst ein Kapitel noch früher gehen in den Schöpfungsbericht, in den ersten Schöpfungsbericht. Und dort steht unter anderem, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich möchte euch mal fragen, was glaubt ihr, was ist die wichtigste, die bedeutendste Botschaft Gottes, ganz am Anfang der Bibel? Abgesehen davon, dass der Mensch Gottes Geschöpf ist. Was ist die wichtigste Botschaft? Kommt gleich dahinter. Vielleicht weiß es jemand. Und dahinter kommt, und Gott segnete sie. Das ist fundamental. Das ist der Ursegen. Und vor der Ursünde steht der Ursegen, der über den Menschen ausgesprochen ist. Das ist das Fundament, auf dem der Mensch steht und lebt. Das Fundament, auf dem wir alle stehen. Das ist der Segen über unserem Frausein und über unserem Mannsein. Denke ich jetzt natürlich an den Mia und an den Luis. Luis heißt du, gell? Ja. Also das ist der Segen Gottes, der Ursegen, der über eurem gemeinsamen Weg steht, Frau sein und Mann sein. Ob wir jetzt Single sind oder ob wir verheiratet sind oder ob uns Kinder geschenkt sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es ist der Segen über unserem Lebensraum und es ist der Segen über unsere Arbeit und der Segen über unsere Zukunft. Und dieser Ursegen hat Bestand bis heute. Gott hat seinen Segen bis heute nicht zurückgezogen, der Segen über Mensch und Schöpfung. Ist die erhaltende und zukunftsgebende Zusage Gottes an uns. Das Segenswort sagt zu dir und zu mir und zu der ganzen Schöpfung, du sollst sein. Der Ursegen Gottes ist stark und beständig. Der Ursegen Gottes ist stärker als die Ursünde des Luzifer, des Teufels, und ist stärker als die Ursünde des Menschen. Der Ursegen Gottes fließt in die Weltgeschichte hinein, wie die Ströme des Lebenswassers, die aus Eden entsprangen. Der Ursegen Gottes verspricht, du sollst leben. Und er hat seinen Anfang in Eden und er hat seine Erfüllung in Jesus Christus und seine Vollendung in einem neuen Himmel und einer neuen Erde am Ende der Zeit. Das musste gesagt sein, bevor ich über Ursünde spreche. Und Yahweh Elohim pflanzt einen Garten im Land der Wonne von Osten her. In der Morgendämmerung der Menschheitsgeschichte, die die Bibel berichtet, vor tausenden von Jahren, wann genau? Gott weiß es. Und wo genau war der Ort? Wir können es vermuten, aber Gott weiß es. Und Yahweh Elohim nimmt den Menschen, den er gemacht hat, und lässt ihn im Garten Eden, um ihn zu bedienen und zu bewahren. Eden, das Land der Wonne, heißt es direkt übersetzt. Der von Gott selbst gepflanzte Garten gegen Osten. Manche nennen diesen Garten Paradies. Und dort im Eden, mitten im Land des Überflusses. Und Überfluss bedeutet unmittelbare Gegenwart Gottes, wenn ihr den Bericht lest dort. Dort ereignet sich der Sündenfall des Adam und seiner Frau Eva, der Verlust des Paradieses. Es ist diese Geschichte, über die der aufgeklärte Westeuropäer nur milde lächeln mag. Aber diese Geschichte ist unsere Geschichte. Diese Geschichte ist meine Geschichte und sie ist deine Geschichte. Und sie prägt mein Leben und sie prägt dein Leben. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst heute, mir, wenn ich rede, und uns allen, wenn wir hören, dass du uns hilfst, das zu verstehen aus dieser fundamentalen Geschichte der Bibel, was für uns heute Abend wichtig ist. Und ich bete, dass es zum Segen wird für uns. Und die Schlange war schlauer als all jedes Belebte des Feldes, welche der ewige Gott gemacht hatte. Und sie sagt zu der Männin: Ist es denn wirklich so? Sollte Gott gesagt haben, nicht essen sollt ihr von all jedem Baum des Gartens? Die Schlange stellt eine Frage. Und genauer gesagt, sie stellt eine fromme Frage. Sie fragt nämlich, was hat Gott gesagt? Ist doch gut, wenn wir fragen und uns vergewissern, was Gott gesagt hat. Aber die Schlange stellt Gottes Wort leicht um. Nicht essen sollt ihr von all jedem Baum des Gartens, also ihr sollt gar nicht essen. Wo doch Gott sagte, nicht von all jedem Baum, also nicht von jedem Baum sollt ihr essen. Die Zahl der Gottesworte ist gleich, die Art der Gottesworte ist gleich, sogar die Zahl der Buchstaben ist gleich. Nur ein Wort verändert seine Position und schafft die fromme Lüge. Es geht der Schlange darum, Gottes Vertrauenswürdigkeit zunächst ganz subtil in Frage zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht stehlen? Auch nicht, wenn du deine Steuererklärung ausfüllst. Sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht Ehe brechen? Also bitte, heute in unserer Zeit. Sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht lügen. Sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht tratschen. Du sollst nicht übelreden über deinen Nachbarn oder über deine Gemeindegeschwister. Sollte Gott gesagt haben, in keinem anderen Namen ist das Heil als in dem Namen Jesus Christus. Sollte Gott wirklich gesagt haben, Jesus Christus ist der Scheideweg für dein Leben. Seit der theologischen Diskussion Evas mit der Schlange ist die Weltgeschichte voll von derlei Fragen aus dem Munde der Skeptiker und der Philosophen und der Zweifler und der Theologen. Doch wie Eva sind wir solchen Fragen nicht hilflos ausgeliefert. Wir kennen das Wort Gottes. Kennst du das Wort Gottes? Kannst du dich wehren, wenn da irgendjemand was Dubioses von sich gibt? Wenn wir das Wort Gottes kennen, können wir uns wehren. Und die Eva, die kann sich wehren. Die zeigt, dass sie ganz genau weiß, was Gott gesagt hat. Und die Männin spricht zu der Schlange von der Frucht der Bäume des Gartens. Essen wir. Also sie korrigiert sie. Wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von einem. Das heißt aber auch, die Eva ist verantwortlich für ihr Tun. Sie ist nicht hilflos der Lüge ausgeliefert. Und sie fährt fort, nur von der Frucht des Baumes inmitten des Gartens sagt Elohim, nicht esset von ihm und nicht berühret ihn, dass er nicht stirbt. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sieht man, dass die Eva nicht beim reinen Wort Gottes bleibt. Die Eva fügt etwas hinzu. Eine von Gott nicht gebotene Verschärfung. Die Eva sagt, auch nicht berühren. Das steht da nicht. Eva übertreibt. Ich habe mal überlegt, ob Eva nicht schon sogar Eva der allzeit allgegenwärtigen frommen Versuchung erlegen ist, ganz genaue, detaillierte Regeln und Gesetze aufzustellen, in denen wir Sicherheit suchen. Weil da haben wir alles richtig gemacht. Und dann suchen wir Sicherheit in den Regeln und den Gesetzen, anstatt in der Beziehung zu Gott geborgen zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr vielleicht in eurem Leben auch solche ungeschriebenen Gesetze? Vielleicht haben wir in Agape welche. ich in meinem Leben? Lasst uns beim reinen Wort Gottes bleiben. Und nun, nachdem die Schlange zurechtgewiesen wurde, wird sie deutlicher, ja dreist. Nicht werdet ihr zum Sterben sterbend sein. Gott lügt. Glaub ihm nicht. Bloß nicht. Denk doch mal nach. Wenn du ganz genau nachdenkst, dann merkst du doch, dass Gottes Wort nicht stimmt. Und dann legt sie noch einen drauf und sagt, im Tag eures Essens von ihm werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gottwesen, Erkennende des Guten und Bösen. Und nun seht die Schlange Misstrauen ins Herz der Eva. Du Eva, Gott will dir was vorenthalten. Da gibt's was Gutes, was Wunderbares. Und Gott will nicht, dass du's kriegst. Gott gönnt dir nicht. Überhaupt, Gottes Gebote, ach, das engt uns doch nur ein. Da haben wir ja nichts mehr vom Leben. Es knechtet uns doch. Und all das Schöne und die Lust des Daseins, es wird alles vermiest. Ist nicht verlockend, den Verheißungen des Lebens zu folgen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ach komm, es sei doch nicht päpstlicher wie der Papst. Macht doch jeder. Und vor allem Eva, du kannst sein wie Gott. Und wenn du bist wie Gott, dann bist du nicht mehr abhängig. Dann bist du stark, dann bist du autonom, dann hat niemand mehr was zu sagen. Merkt ihr, dass die Eva genau zu der Sünde verführt wird, die die Schlange selber begangen hat, sich an die Stelle Gottes zu setzen? Und nun steht Gottes Wort gegen Schlangenwort, Gottes Wahrheit gegen die Lüge der Schlange. Gottes gutes Gebot, welches unsere geschöpflichen Grenzen kennt und uns darin schützen will, steht gegen das Schlangenangebot der Grenzenlosigkeit. Sein wie Gott. Und Eva steht in der Entscheidung zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod, wissend um Gottes Gebot. Sie steht in der Schwebe zwischen Vertrauen auf Gott und Vertrauen auf das Versprechen der Schlange. Und die Männin sieht, dass der Baum gut ist zur Speise, weil er den Augen Gelüste macht und dass er begehrlich ist, weil er klug macht. Und sie nimmt von der Frucht und isst. Und sie gibt auch ihrem Mann, der mit ihr isst, und sie essen. Ja, der Adam stand daneben, der hat alles gehört, weiß ja auch ganz genau Bescheid, steht da, sagt nichts, diese feige Trantüte. Das ist unsere Geschichte, meine Geschichte und deine Geschichte. Wir kennen alle die Momente der Entscheidung in der Versuchung. Oder waren wir schon so weit den Berg runter, dass wir schon gar nicht mehr entscheidungsfähig waren. Und wir alle wissen, wie schal die Frucht der Sünde ist. Wie so gar nichts übrig bleibt von den Versprechungen der Schlange. Adam und Eva werden keine Götter. Natürlich nicht. Schlange hat gelogen. Jesus nennt sie den Vater der Lüge. Nur eins ist wahr gewesen am Versprechen der Schlange. Adam und Eva erkennen Gut und Böse. Das Verzweifelte und Dramatische aber ist, das Böse, das sie erkennen, ist in ihnen selbst. Und ihre Augen tun sich auf ihnen beiden und sie erkennen, dass sie nackt gemacht sind. Und sie nähen sich Blätter des Feigenbaumes zusammen und machen sich Umschürzungen. Sie erkennen sich selbst. Sie sind ohne Schutz vor ihren eigenen Gedanken, nackt gemacht. Die geschlechtliche Komponente dieses Erkennens ist nebensächlich, ist nicht das Entscheidende. Das Nacktsein geht viel, viel tiefer. Und in einem verzweifelten, nutzlosen Akt des Selbstschutzes hängen sie sich Feigenblätter um. So als ob das Böse in ihnen äußerlich zu bedecken wäre. Liebe Freunde, geht's uns nicht auch so? Also mir jedenfalls geht's so. Vielleicht euch nicht, aber mir geht's auch so. Wie viele Fassaden habe ich in meinem Leben und selbst habe ich zu meinem Selbstschutz schon aufgebaut in meinem Leben? Wie viele Fassaden hast du aufgebaut? Vor dir selbst, vor anderen, als Nicht-Christ oder als Christ, nützt nichts, nützt gar nichts. Ich habe daran gedacht, wie ich die Predigt vorbereitete, dass wir eine Familie sind in Agape, so eine Gemeinschaft sind. Und das ist auch ein geschützter Ort, ein geschützter Raum des Verständnisses, wo man auch mal was sagen kann, was man in der Welt nicht sagen kann. Ein Ort, wo es Vergebung gibt und Verständnis und Neuanfang ist. Ein Ort, wo man seine Selbstschutzmaske ein wenig lüften kann. Dann kannst du wieder atmen. Dann kriegst du wieder Luft. Und Adam und Eva wissen sehr wohl, dass die Blätter kein Schutz sind. Denn als sie hören den Hall des ewigen Gottes, der da wandelt, im Garten zur Windstunde des Tages, also in der Abendkühle, da laufen sie weg, trotz ihrer Feigenblätter, so gut sie eben können. Adam und Eva stehen innerlich bereits draußen vor dem Paradies. Sie können Gott schon nicht mehr begegnen, ihr Gewissen treibt sie fort. Und da verstecken sich Adam und seine Männin weg von dem Angesicht des ewigen Gottes. Ist das nicht furchtbar? Weg von dem Angesicht Gottes. Sie verstecken sich in der Mitte eines Baumes des Gartens. Sie laufen ins Dickicht hinein und sie verkriechen sich im Unterholz. Doch vor dem Ewigen kannst du nicht fliehen, nicht weglaufen, dich nicht verstecken. Der Ewige, Gott, ruft nach Adam und spricht ihn an. Adam, Adam, wo bist du? Und jetzt werden wir Zeuge des ersten seelsorgerlichen Gesprächs, was in der Bibel berichtet ist. Gott gibt Gelegenheit, die Schuld auszusprechen. Doch Adam, er tut nicht etwa Buße. Was macht er? Er redet drumherum. Kennst du das auch? Ich kenne das. Das Drumherumreden. Echt scheiße. Da wird Gott deutlicher, spricht ihn aufs Wesentliche an. Ist es, dass von dem Baum, von welchem ich dir gebot, nicht zu essen, von ihm aßest du? Direkt auf den Punkt, das ist es. Und jetzt hätte der Adam sagen können, oh Gott, ja, ich hab's getan. Es tut mir leid, ich bin schuldig geworden. An dir, ich hab dir nicht vertraut. Im Gegenteil, Gott, ich hab dir misstraut. Ich dachte, du meinst es nicht gut mit mir. Und da wollte ich selber die Kontrolle über mein Leben haben. Oh Gott, ich habe der Lüge der Schlange geglaubt und habe sie in mein Herz gelassen. Gott, ich weiß, ich habe keine Entschuldigung. Bitte vergib mir. Hätte er sagen können. Hat er nicht gemacht. Nichts von alledem. Adam kneift, schiebt die Schuld weg. Die Männin gab mir von dem Baum und ich aß. Und nicht genug damit. Die Männin, welche du mir beigabst, Gott. Gott, es wird eine andere Frau geben können. Eine, die ein bisschen stabiler ist und die nicht so leicht der Versuchung unterliegt und die mich nicht in den ganzen Dreck reinreißt. Hast du nicht die Eva geschaffen? Die Frau, die du mir gabst, das ist der Gipfel. Adam schiebt Gott die Schuld für sein Versagen in die Schuhe. Liebe Freunde, diese Geschichte ist unsere Geschichte, deine und meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen kennt, ob ihr solche Fragen an Gott schon gestellt habt. Gott kann nicht was dafür, dass Adam und Eva so einen Mist gebaut haben. Ist doch schreiende Ungerechtigkeit, dass ich und dass wir alle unter diesen Versagern leiden müssen. Ist es eigentlich gerecht, Gott? Meinst du es gut mit mir? Und sowieso, Gott, ich bin besser wie Adam und Eva. Ich wäre doch diesem gekrümmten Schlangenvieh nicht auf den Leim gegangen. Wirklich? Und dann spricht Gott zur Frau, Eva, was hast du getan? Und Eva antwortet, die Schlange bewahnte mich und ich aß. Also die Schlange ist schuld. Das gleiche Spiel. Aber es ist interessant, im Gegensatz zum sturköpfigen Adam erkennt Eva etwas. Sie erkennt, die Schlange bewahnte mich. Die Schlange setzte Wahngedanken in meinen Kopf. Manchmal frage ich mich, haben eigentlich Männer dickere Bretter vor dem Kopf als Frauen? Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Ist es nicht so, wenn wir unser Vertrauen auf Gott loslassen, wenn wir unsere Zuversicht und unsere Erwartung und unser Leben auf menschliche Hoffnung setzen, auf weltliche Hoffnung setzen, dann verlieren wir den Realitätsbezug. Dann werden wir offen für Wahngedanken, die sich in unseren Köpfen festsitzen. Dann tauschen wir die Wahrheit Gottes gegen die Lüge der Schlange. Dann denken wir Menschen manchmal sogar, wir könnten wie Gott sein. Nicht Gott weiß, was gut und böse ist. Ich weiß, was gut und böse ist. Und ich entscheide das, nicht du, Gott. Die Ursünde, diese innere Haltung des Misstrauens, diese ewige Angst, zu kurz zu kommen. Ich. Der irrwitzige Wahn, selbst Meister meines Lebens sein zu können, selbst die Kontrolle haben, sein wie Gott, den brauchen wir dann nicht mehr. Ich muss Sie daran denken, dass einer meiner Kollegen geschrieben hat, wir werden einmal alles wissen, bekannter Professor in England, wir werden einmal alles wissen und wir können Gott gestatten, vom Schauplatz des Geschehens zu verschwinden. Und die Konsequenz ist nicht die Konsequenz, ein Leben gegen Gottes gute Gebote, ist die Konsequenz dieser inneren Haltung des Misstrauens und Gottseinwollens nicht letztlich Lüge und Egoismus und Verletzung und Schmerz und Leid und Krieg, nämlich genau das, was wir Sünde nennen. Aus inneren Haltungen folgen Taten und aus inneren Haltungen folgen Unterlassungen. Sünde. Vielerlei Art. Und ich glaube, wir alle wissen, ein Lied davon zu singen. Es ist wichtig, dass wir uns das auch klar machen. Es ist wichtig, dass wir das merken, was da in unserem Leben vor sich geht. Und dass wir das bereinigen, dass wir das vor Gott bringen. Sagen können, Gott, Ich will Schluss machen. Ich will Schluss machen mit dem Misstrauen gegen dich. Ich will Schluss machen damit, dass ich sage, ich will alles selber entscheiden. Und auf die Sünde folgt Gericht. Das ist ein geistliches Gesetz, auch wenn man es heute nimmer so gern sagt. Auf Sünde folgt Gericht, das ist ein geistliches Gesetz. Und Sünde ist keine Kleinigkeit. Sie kostete das Paradies. Sünde ist keine Kleinigkeit, sie hat den Tod im Schlepptau. Gottes Sohn musste deshalb sterben. Und nun folgt der zweite Teil des Berichts vom Sündenfall voll tiefer Wahrheiten. Dafür habe ich heute keine Zeit. Wenn ihr Interesse habt, dann kann ich ein andermal darüber sprechen. Das Gericht ergeht zuerst über die Schlange. Diese wird verflucht. Sie hat keine Hoffnung auf Zukunft. Ihr Schicksal ist Vernichtung. Hast du das gehört? Der Teufel hat keine Zukunft. Das Schicksal des Teufels ist Vernichtung am Ende der Zeit. Halleluja. Und dann lesen wir die erste Prophetie der Bibel auf Jesus. Und Gott sagt zur Schlange, und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Männin und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und jener wird dir den Kopf zermalmen und du schnappst ihm nach der Ferse. Der Nachkomme von Adam und Eva, gemeint ist Jesus Christus. Der wird dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten, indem er die Schlange am Kreuz besiegt und damit alle Sünde wegnimmt. Und darüber werden wir viel hören in den nächsten drei Predigten von Tim und Karin und Christina. Das Gericht ergeht auch über Adam und Eva. Sie werden bestraft, nicht verflucht. Die Folge der von Adam und Eva gewählten inneren Trennung von Gott ist die äußere Trennung. Der Garten in Eden wird verschlossen. Die unmittelbare Gegenwart Gottes ist verloren. Das Paradies ist verloren, aber nicht für immer. Sie werden also nicht verflucht. Das Gericht über die beiden erfolgt, aber das Gericht über Adam und Eva ist nicht ohne Hoffnung. Symbolisiert durch die fällige Opfer der Tiere. Auch das geht auf Christus. Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte als Adams Töchter und Evas Söhne. Und wir sind außerhalb von Eden. Und wir wissen, dass die Schlange nach unserer Ferse schnappt. Bei jedem sieht es anders aus. Aber es ist für mich wahr und es ist für dich wahr. Aber wahr ist auch, dass Jesus der Herr ist. Auch dann, wenn der Teufel nach deiner Ferse schnappt. Jesus ist der Herr und Jesus ist der Sieger. Und Gott ruft bis heute. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Mensch, wo bist du? Der Mensch versteckt sich in seiner Schuld und Not. Er fürchtet sich vor Gottes Angesicht, vor dem nichts verborgen bleiben kann. Und ja, Gottes Ruf, Adam, Eva, Mensch, wo bist du? Gottes Ruf ist auch ein Gerichtsruf, schmerzhaft. Demütigend, denn wir sind nackt und bloß. Und zugleich ist Gottes Ruf an uns ein Liebesruf, voller Hoffnung und voller Zukunft und voller Leben. Gott ruft in unsere Gottesferne hinein, gibt Gelegenheit zur Antwort, hört, wenn er gerufen hat, wo bist du? Gibt Gelegenheit zum Weinen, gibt Gelegenheit zur Umkehr. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Mensch, wo bist du? Versteckst du dich gerade vor dem Angesicht Gottes. Vielleicht auch dann, wenn du dein Leben schon Jesus anvertraut hast. Du kannst hier im Gottesdienst sitzen und dich vor dem Angesicht Gottes verstecken. Du kannst dich hinter den Mauern deiner Angst verschanzen. Oder du kannst elegant hinter einem frommen, akzeptierten Lebensstil verschwinden. Adam, Eva, Mensch, wo bist du? Es ist der Ruf des Vaters nach dem verlorenen Sohn und der verlorenen Tochter. Mein liebes Kind, wo bist du denn? Warum versteckst du dich? Ich will dir doch heraushelfen aus deinem Elend. Lass dich finden. Lass dich retten. Es ist Jesus, der ruft mich und dich, Mensch, wo bist du? Und er bietet uns die neuen Kleider an. Nicht die letztlich nutzlosen Häute von Tieren, die uns nur wenige Jahre schenken. Er hat weiße Gewänder, die uns reinmachen zum ewigen Leben. Durch Christus wird wiederhergestellt, was in uns zerstört ist. Durch eigene Sünde, durch fremde Sünde. Durch Christus wird wieder zurückerstattet, was der Fresser gefressen hat. Die alte Schlange. Hast du dich gerade in einem Lebensdickicht verkrochen? Magst du rauskommen? Magst du ins Licht vor Gott treten, deinem Inneren, der dein liebender Vater ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dich versteckt hast in deinem Lebensdickicht, komm doch raus. Der Vater im Himmel ruft dich. Der will dich heilen, der will dir helfen, der will dir vergeben. Gott, dein Schöpfer, will neu mit dir beginnen. Eva, Adam, Mensch, wo bist du?
Unashamed and naked in a garden that has never seen the rain. Rulers of a kingdom full of joy, never marred by any pain. The morning all around them seems to celebrate the life they've just begun. In the majesty of innocence, the king and queen come walking in the sun. But the master of deception now begins with his dissection of the word. And with all his craft and subtlety, the serpent twists the simple truth they've heard. While hanging in the balance is a world that has been placed at their command. And all their unborn children die as both of them bow down to Satan's hand. Then just before the evening, in the cool of the day, they hear the voice of God as he is walking. But they can't abide his presence now, so they try to hide away. But still they hear the sound as he is calling. Adam, Adam, where are you? stifling heat of summer now. The gardener and his wife are in the field. And it seems that thorns and thistles are the only crops their struggles ever yield. He eats his meals in sorrow till he sinks into the dust whence he came. But all down through the ages, he can hear his Maker calling out his name. Adam, Adam, where are you? Adam, Adam, where are you? Though the curse has long been broken, Adam's sons are still the prisoners of their fears. Rushing helter-skelter to destruction with their fingers in their ears. While the Father's voice is calling with an urgency I've never heard before. Won't you come in from the darkness now, before it's time to finally close the door?